Ja, vor der Verkündigung bitte ich noch, dass wir uns erheben zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist und für unsere Schuld am Kreuz. Danke, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, dass wir wieder zu dir kommen können, Gemeinschaft mit dir haben können. Bitte gib jetzt einfach Gnade, wenn wir das Wort betrachten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Verständnis gibst für dieses Wort. Gib offene Herzen und auch die rechten Worte zum Verkündigen. Amen. Wir nehmen Platz. Und mich hat etwas die letzten Wochen umgetrieben oder beschäftigt. Und wir hatten mal ein ähnliches Thema. Also ich habe das hier mal überschrieben. Der vertraute Umgang mit Gott zu den Füßen Jesu. Wir hatten das mal uns angeguckt, also mit einer ähnlichen Überschrift in Gideon. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein zweiter Teil oder sowas davon, sondern einfach mal ein ganz neuer Blickwinkel auf unsere Beziehung zum Herrn Jesus. Und lass uns einmal aufschlagen, bevor wir uns die Texte angucken, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Und ich denke, den Vers kennt jeder auswendig, auch wenn wir nicht, mir ging es auch so beim Vorbereiten. Aber wo steht denn dieser Vers eigentlich? Der muss irgendwo im Kapitel 4 stehen vom 1. Johannesbrief. Da steht ja, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wisst ihr, Liebe ist ja hier an dieser Stelle nicht nur so ein Gefühl, das man für jemanden hat. So wie jemand besonders gerne hätte oder sowas. Sondern diese Liebe setzt voraus, dass man miteinander Umgang hat. Sonst gibt es diese Liebe ja gar nicht. Die ist ja gar nicht da. Setzt voraus, dass man miteinander umgeht. Ich könnte meiner Frau 100.000 Mal sagen, dass ich sie liebe und nur schnell zum Schlafen zu Hause vorbeischaue. Und sonst haben wir nichts miteinander zu tun. Das glaubt die mir doch nicht. Liebe hat was mit miteinander umgehen zu tun. Zeit verbringen, könnten wir auch vielleicht modern sagen. Und ich möchte heute unter diesem Aspekt zu den Füßen Jesu sein, ein paar Abschnitte uns einfach, wir wollen die jetzt nicht in der Tiefe betrachten, wie wir das vielleicht schon andermal gemacht haben, sondern einfach uns nur diese angucken, was macht diese Person. Lukas 7. Ich lese mal Lukas 7 ab Vers 36 und dann halte ich einfach zwischendurch an und dann machen wir uns mal kurz Gedanken zu diesen Versen. Da steht in Lukas 7 ab 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und Jesus, also, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Das heißt eigentlich, er legte sich zu Tisch. Wir kennen das aus dem Orient, da hat man dann so eher niedrige Tische und da liegen dann die Liegen drum und da legt man sich ja seitlich zum Tischgewand hin und dann isst man so. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Also hier sehen wir, kommt so eine Frau und sie wird beschrieben, dass sie wohl in dieser Stadt einen Ruf hatte. Nämlich, dass sie eine Sünderin ist. Also da war das ihr Leben, wie es vielleicht bei den meisten von uns sicher gar nicht war, wir hatten einen ziemlich normalen Ruf, da kommt die Sünde nicht so stark raus. Oder es sind Dinge, die sind gesellschaftsfähig, die wir tun. Hier haben wir eine Frau, die ist bekannt dafür, dass sie eine Sünderin ist. Die tut Dinge, die damals gesellschaftlich nicht anerkannt waren, sogar. Selbst an die gesellschaftlichen Konventionen hat sie sich nicht gehalten. Sie war bekannt dafür, dass sie eine Sünderin ist. Und diese Frau tut etwas. Sie geht in dieses Haus, schon vielleicht ein bisschen frech empfinden wir, aber sie geht da einfach trotzdem rein, weil sie weiß, Jesus ist da. Und sie geht zu ihm hin und sie tritt von hinten zu ihm, an diese Liege, zu seinen Füßen. Und nun ist das ja so, dass diese Liege nicht besonders hoch ist. Und die Bibel sagt, sie tritt dorthin oder sie stellt sich dorthin. Damit sie mit ihren vielleicht auch relativ langen Haaren an seine Füße kommt, muss die sich beugen. Diese Sünderin kommt zu Jesus nicht, Jesus, ich komme. Nein, nein, die ist ganz still. Also sie redet nicht. Sie weint und beugt sich. Weil die sich bewusst ist, eigentlich darf ich gar nicht zu ihm kommen. Und sie geht auch dahin, wo es ganz weit weg ist, so weit weg wie möglich, nur an die Füße. Weil sie genau weiß, wer sie ist, eine Sünderin. Und er ist das Gegenteil. Und so tritt sie zum Herrn Jesus und zerbricht diese teure, also selbst die Alabasterflasche, die war schon teuer. Und damit sie an das Öl da drin drankommt, das auch teuer ist, muss sie es zerbrechen. Also diese Frau, die gibt wirklich alles dran, um Vergebung zu bekommen. Das ist ihr alles wert. Man kriegt von Jesus nicht Vergebung, weil man sie nebenbei als Bonus haben möchte. Dann gibt es keine Vergebung und auch keine Rettung. Sondern es muss dein Ein und Alles sein. Wenn du von Jesus Vergebung willst, muss es das Wichtigste sein für dich, was es gibt. Du musst bereit sein, alles dafür herzugeben, wenn es sein muss. Und das zeigt uns diese Frau. Ich weiß nicht, wie lange die Geld gespart hat, um das kaufen zu können. Aber sie gibt das her und guck mal, was sie tut. Sie weint, benetzt die Füße und trocknet die Füße mit ihren Haaren. Das ist mal Demütigung. Sie ist sich wirklich bewusst, welche Stellung sie vor ihm hat und wie groß und erhaben er eigentlich ihr gegenüber ist. So tritt sie an Jesus heran. Und dann heißt es hier weiter, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Also der Pharisäer, der ist so hochmütig, der sieht ja seine Sünde gar nicht. Der ist so ein guter Mensch, der dient Gott, der kennt die Bibel, der lebt sogar danach. Aber mit der Sünderin will er nichts zu tun haben, die ist ja schlecht. Und Jesus weiß ja, was im Menschen vorgeht. Und er spricht, er antwortet diesem Mann dann einfach frei heraus. Oder er spricht zu ihm, Vers 40. Da antwortet Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Also er ist wenigstens noch so höflich, dass er Jesus wenigstens erlaubt zu reden in seinem Haus. Ne? Also für ihn ist Jesus ja nicht so hoch erhaben, wie er für die Sünderin ist. Für den Pharisäer ist er wahrscheinlich nur ein besonderer Theologe. Vielleicht ein bisschen mehr als besonders, aber als Sohn Gottes will er ihn noch niemals ansehen, wahrscheinlich. Aber er lässt ihn reden und dann sagt Jesus, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Wisst ihr, wenn vergeben wird, dann bewirkt das Liebe. Aber wir sehen, dass das unterschiedlich ist. Und vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, wenn sich so jemand bekehrt, wenn das jemand, der direkt aus der Welt kommt, der hat vielleicht überhaupt keine Berührungspunkte familiär mit Jesus gehabt vorher oder mit Gemeinde oder mit Christen oder so etwas. Der hat ganz normal sein sündiges Leben in der Welt gelebt. Wenn der sich bekehrt, ist der Feuer und Flamme für Jesus, weil er einfach sieht, was er ihm alles vergeben hat und welche Sünden das sind. Und solche Leute wie vielleicht viele von euch, und ich bin ja auch so jemand, meine Eltern haben mich zur Versammlung der Heiligen, also zu dem, was wir Gottesdienst nennen, immer mitgenommen. Die sind ja selber Christen. Die haben mich zur Kinderstunde gebracht. Und wisst ihr, das ist alles gut, dass sie es getan haben. Nur wisst ihr, ich habe so ein behütetes Leben gehabt. Als ich mich bekehrt habe, ging es mir nicht so schlecht wie dieser Sünderin. Und dementsprechend sah die Beziehung zum Herrn Jesus auch aus. Und leider ist es oft so, dass wir, die wir aus behüteten christlichen Elternhäusern kommen, manchmal unsere Erfahrung noch nach der Bekehrung machen müssen, damit wir sehen, was für Sünder wir eigentlich auch sind. Dass in uns dasselbe steckt wie dem, der in der Welt aufgewachsen ist. Diese Sünderin hat den Herrn Jesus wirklich lieb. Sie weiß ja noch gar nicht, was passiert. Für Jesus war das ja schon eigentlich klar. Er wird ihr gleich die Vergebung zusprechen. Ist auch der Einzige, der das kann. Und dann wird er ihr noch sagen, dass sie gerettet ist. Aber lesen wir da mal weiter. Vers 44. Und indem Jesus sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Das war ja damals Sitte, weil die ja jetzt nicht so schicke geschlossene Schuhe hatten wie heute. Die hatten eher Sandalen und staubige Straßen. Die Füße waren dreckig und jetzt legen die sich da an den Tisch und essen. Da hast du immer die dreckigen Füße im Rücken. Da hat man Wasser gegeben. Ich denke, das wissen auch viele. Das war üblich, war meistens der Sklave im Haushalt. Der hat dann den Leuten die Füße gewaschen. Oder man hat ihnen wenigstens Wasser dahingestellt, das sie selber machen konnten am Eingang. Der Simon, dieser fromme Pharisäer, dieser gute, darf ich das mal so böse sagen, dieser gute Christ, tut es nicht. Das ist ihm nicht so wichtig. Aber diese böse Sünderin, die zu Jesus kommt und alles stört, die nervt ihn. Die stört ihn richtig. Also, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Das ist Arbeit. Aber das ist Jesus wert. Wisst ihr, ich habe 2 Jobs und arbeite ja auch noch in der Pflege. Und mir ist einmal beim Duschen der Gedanke gekommen, dass dieser ältere Herr, den ich da dusche, den soll ich ja eigentlich so behandeln, als wäre es der Herr Jesus. Kennt ihr das aus der Bergpredigt oder später, glaube ich, nochmal? Also alles, was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan, sagt er einmal. Und auch alles, was ihr denen nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Jetzt wasch mal einen alten Mann, als wäre es der Herr Jesus. Das ist anstrengend. Du musst immer deinen Kopf eingeschaltet haben. Du musst dir das vor Augen haben. Ich fasse den jetzt mal anders an. Ich fasse ihn nicht nur gut an, sondern auch behutsam. Das ist anstrengend. Das fordert was. Und wisst ihr, das ist nicht unbedingt, dass es Leistung von uns fordert, sondern das fordert ja vor allen Dingen eine Haltung im Herzen, die ich einnehme. Welche Haltung nehme ich dem Herrn Jesus gegenüber ein? Was ist er mir eigentlich wert? Und dann geht es hier weiter in Vers 45. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Wisst ihr, was Jesus da macht? Er stellt alles, was wir Menschen immer denken, auf den Kopf. Wir denken, ja, es würde jetzt reichen, wenn wir mal im Orient hier bleiben, im alten Orient, dass die sich hier so auf die Wangen geküsst haben. Das ist wie eine herzliche Begrüßung gewesen. Ja, wir nehmen uns ja einen Arm oder gibt einen kräftigen, herzlichen Händedruck oder so. Wir meinen, das ist schon okay. Jesus sagt, Füße küssen wäre besser. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist kein Aufruf, ja. Aber dem Herrn Jesus gegenüber ist das eine Haltung der Demut. Damals hat man das eigentlich gemacht, wenn man ein Herrscher war und man hat gegen einen anderen verloren, den Krieg. Und der hat ein Reich eingenommen. Dann wäre das oft ein Bild der Huldigung oder der Unterwerfung diesem Herrscher gegenüber gewesen. Und das tut die Frau hier die ganze Zeit. Sie weiß, ist sich sehr bewusst, wenn ich zu Jesus komme, dann komme ich nicht zu jemandem, der mir auf Augenhöhe gleichgestellt ist. Das ist nicht mein Kumpel, dem ich auf die Schultern haue und sage, na Jesus, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, wollen wir einen schönen Tag erleben? So kommt sie ja nicht. Sondern sie ist sich sehr bewusst, dass sie den größten Herrscher der Herrscher vor sich hat, der heilig und gerecht ist und sie eigentlich fortjagen müsste, der sie verurteilen und bestrafen müsste für das, was sie verbockt hat. Das ist die Haltung, mit der man zu Jesus kommt. Und dann geht's ja hier weiter. Vers 46, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wahrscheinlich war diese Frau sich schon irgendwie bewusst, vielleicht hat sie Jesus auch schon getroffen. Die muss sich sicher gewesen sein, dass er sie annimmt. Sonst wäre die ja nicht gekommen und hätte sich so erniedrigt. Und hier sagt der Jesus auch nochmal, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und davor sagt er ja, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Ich habe das mal letztens gehört von jemandem, der hat ein Ehebuch gelesen von einem Nichtchristen. Und der schreibt in seinem Buch, dass er mal ein Ehepaar beobachtet hat. Und er schreibt, die haben so einen vertrauten Umgang miteinander gehabt, der nur entstehen kann, wenn man sich viel vergeben musste. Wisst ihr, in der Ehe, und jeder Verheiratete weiß das, und jeder, der seine Eltern mal beobachtet hat, auch wenn er nicht verheiratet ist, der weiß, dass man da viele Fehler macht. Da muss man sich nicht bemühen, dass man was zum Vergeben hat. Das ist sowieso da. Aber dass wir das auch miteinander darüber Frieden schließen und auch mal sagen, das tut mir leid, dass ich dir so begegnet bin, vergib mir das doch bitte. Das bringt wieder die beiden zusammen. Und das macht ja vertrauten Umgang. Und wisst ihr, beim Herrn Jesus ist das eigentlich genauso. Nur ist ja nicht, wir müssen ihm ja nichts vergeben. Aber wenn er uns viel zu vergeben hat, dann bringt uns das zusammen. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck, es schweißt uns zusammen. So mein Schwiegervater ist Schweißer, ne? Wenn der was zusammenschweißt, das hält. Ja, die machen eigentlich so ganz komische Hebebühnen für Flughäfen und sowas. Die müssen richtig Gewicht aushalten. Und wenn der schlecht schweißt, dann ist schlecht. Aber wenn der gut schweißt, das hält, das ist bombensicher. Okay, ich weiß nicht, wie bombensicher das jetzt ist, aber ihr versteht ja dieses geflügelte Wort. Ne? Das hält. Und das ist genauso beim Herrn Jesus. Wenn er uns immer wieder vergibt, dann ist diese Beziehung viel inniger. Und wisst ihr, diese Frau, wir lesen das hier mal gerade zu Ende, da ist es ja, und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Ich sagte das ja eben schon. Jesus ist der Einzige, der uns das sagen kann. Das kann uns kein Seelsorger sagen. Also, der ist von seinem Werkzeug her, das hat schon in der Lage, diese Worte zu sagen, aber er hat es eigentlich nicht zu sagen. Das ist der Jesus, der die Sicherheit ins Herz gibt und der das hier auch, als er hier Mensch auf der Erde war, auch ausgesprochen hat. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt. Jesus aber sprach zu der Frau. Also das ist jetzt im Griechischen wohl ein bisschen anders formuliert, habe ich mal beim anderen Bibelübersetzer nachgelesen. Das hat eine Richtung diesmal, eine viel intensivere Richtung im Griechischen. Er richtet sich oder wendet sich wirklich persönlich jetzt an sie. Eine richtige Zuwendung. Er richtet sich an diese Frau und sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Hier sehen wir sogar, hier muss vergeben werden. Da kommt jemand und bereut bitter seine Sünde und hat nur noch einen Wunsch, dass das vergeben wird. Und der Jesus tut es. Und das ist ja hier diese Bekehrung dieser Frau. Wir wissen nicht, welche Frau das ist. Vielleicht war es irgendeine von den Marias, vielleicht auch nicht. Wir finden es nicht heraus in der Bibel. Ist auch nicht wichtig für uns. Kann uns völlig egal sein. Heute Morgen sowieso. Wir wollen ja lernen, was sie getan hat und nicht wer sie war. Und sie erlebt eigentlich ihre Bekehrung hier. Die wird jetzt noch nicht wiedergeboren, sie bekommt noch nicht den Geist der Sohnschaft, dass sie sagen kann, zu dem Vater im Himmel, zu dem Jesusvater sagt, dass sie ihn auch Vater nennen kann. Das kommt ja jetzt erst Pfingsten. Also aus ihrer Sicht, für uns ist das ja schon lange Vergangenheit. Aber trotzdem ist das ihre Bekehrung hier. Und da beginnt etwas, der Jesus wendet sich ihr zu. Und wisst ihr, wir haben das ja einmal in der Bibelstunde zweimal gemerkt. Für Jesus gibt es keine Errettung, keine Bekehrung ohne Nachfolge. Das gibt es für ihn nicht. Wer zu ihm kommt, umkehrt von seinen Sünden und zu ihm kommt und Vergebung erfleht, der ist bereit, sein Nachfolger zu sein. Genauso kennt er Bekehrung auch nicht, ohne dass man ihm dient. Das kennt Jesus nicht, das kennen nur wir Menschen manchmal, weil wir glauben, wir könnten uns das ja aussuchen. Und wisst ihr, es gibt auch eigentlich keine Bekehrung ohne Beziehung. Denn darum geht's ja, darum ist Jesus ja gekommen, weil wir nicht mehr mit Gott Gemeinschaft haben könnten, weil Adam das im Garten Eden zerstört hat. Das müssen wir mal überlegen. Die hatten abends, ist Gott in den Garten gekommen, hatte mit denen Gemeinschaft. Und dann ging das nicht mehr, weil die sich versündigt haben. Wie ich glaube, Jesaja sagt das, da steht an den Propheten, eure Sünden sind es, die euch von eurem Gott trennen. Wisst ihr, wir denken ja auch manchmal, so, das hat sich jetzt erledigt für uns, wir sind jetzt bekehrt. Wir schlagen die Stelle jetzt nicht auf, wir haben das hier auch schon öfter mal gelesen, 1. Johannes 1, ab 5. Auch wir Gläubigen, die längst bekehrt sind, die gerettet sind, wir haben es so nötig, dass Jesus uns täglich vergibt. Das haben wir einfach nötig. Und gucken wir mal ehrlich in unser Leben. Ich glaube, es reicht schon heute Morgen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Bist du immer im Geist gewandelt heute Morgen? Warst du dir immer bewusst, dass du ein Kind Gottes bist? Hast du all deine Familienangehörigen immer mit ehrlicher und offener Liebe angesprochen, bist ihnen so begegnet? Ich weiß nicht, wie deine Situation zu Hause ist, aber wenn wir da ehrlich mal hingucken, wir haben ja nicht mal diesen Morgen geistlich richtig immer gehandelt und immer perfekt gewesen. Und vielleicht fällt uns das ja gar nicht mehr auf, weil wir das, was uns die Alten vielleicht früher mal gesagt haben, die alten Prediger, dass man abends seinen Tag Revue passieren lässt oder wenigstens am nächsten Morgen, dann scheint es uns manchmal so, so viel sündige ich ja gar nicht mehr, ne? Weil es mir wahrscheinlich auch einfach egal ist. Aber wir haben es ja immer noch bitter nötig, dass Jesus uns vergibt. Es gibt so eine Stelle, es steht auf dem Zettel, wenn das jemand mitnehmen will, kann das ja nachlesen. 2. Petrus 1 sagt uns Petrus ja, dass wir Gläubigen von Gott alles geschenkt bekommen haben, was nötig ist zum rechten Wandel. Wir haben alles bekommen. Und deshalb sollen wir jetzt allen Eifer daran legen, dass wir in der Kenntnis die Tugendhaftigkeit darbringen und dann geht da so eine ganze Kette los mit Frömmigkeit, also der rechten Gottesfurcht und so weiter, mit der Liebe und dann die der Bruderliebe und dann die Liebe zu allen Menschen. Das baut sich ja so aufeinander auf. Und dann sagt er, wenn das fehlt, dann hat man von der Sündenvergebung vergessen. Und man ist dem gegenüber blind geworden. Also man kneift die Augen zusammen, weil immer wieder Vergebung und Blut Jesu und immer wieder, das beschäftigt einen nicht so gerne. Wir haben doch viel bessere Dinge zu tun, oder? Aber das ist das, worum sich das Christenleben im Zentrum dreht. Dann können wir noch einen Schritt weitergehen, was den Wandel betrifft und mit Christus gekreuzigt sein und wie wir dann leben sollen. Das kommt immer gleich damit hinterher, das ist ja klar. Aber wir drehen uns immer wieder um diese Sache, weil es sonst keine Beziehung gibt. Wisst ihr, die Sünden häufen sich dann bei mir an, die Beziehung leidet. Und die leidet richtig, das fühlt sich für uns vielleicht nicht immer so an. Vielleicht, weil wir auch so abgelenkt sind heute mit allem Möglichen. Mit Medien und Beruf und Familie und vielleicht was sonst noch, mit Hobby. Dass wir dafür auch gar keine Zeit mehr sehen und gar keine Notwendigkeit. Wir schlagen mal auf Lukas 10, ab 38. Jetzt haben wir diese eine Maria, die noch zwei Geschwister hatte, und da lesen wir mal ab 38. Da heißt es dann, es begab sich aber, als sie weiterreisen, also Jesus und seine Jünger, seine Nachfolger, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Das ist ja, ihr kennt ja die Geschichte, die meisten kennen die ja, die wissen ja genau, wie es weitergeht und was. Die ahnen vielleicht schon, was jetzt kommt. Aber ihr wisst ja, das ist ja die Stelle, die darfst du als Gastredner nicht predigen, wenn du zu Mittag eingeladen bist. Wisst ihr, weil Jesus hier wieder was macht, der dreht unser ganzes Weltbild einfach wieder auf den Kopf. Nicht absolut, aber im Grundsatz schon. Jetzt haben wir hier, ist ja klar, guck mal, wir wissen ja, wer dazugehört zur Familie. Die Martha hat ja noch die Schwester Maria und den Bruder Lazarus. Und wem gehört's Haus? Martha. Also zumindest ist sie die Chefin im Haus, ne? Die schmeißt den Haushalt. Und die hat wahrscheinlich auch, ich sag's mal modern mit diesem geflügelten Wort, die hat wahrscheinlich da auch die Hosen an in diesem Haus. Und Maria ist jetzt eine. Ich weiß nicht, wie man sich die vorstellen muss. Wir wissen ja auch nicht, wie alt die waren. Waren die schon etwas älter? Und alle sind irgendwie, warum auch immer, Single geblieben? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren die auch noch ganz jung. Ich stelle mir immer so eine junge Frau vor, vielleicht gerade 18 geworden, klein, zierlich und super schüchtern. Keine Ahnung, wie die waren. Und wisst ihr was, ist für uns auch gar nicht wichtig. Für uns ist wichtig, was Maria jetzt tut. Jesus kommt und wisst ihr, hier kommt auch kein überregionaler Verkündiger, hier kommt Jesus. Und dann setzt sie sich hin zu seinen Füßen. Sie setzt sich nicht auf den Stuhl neben ihn. Sie setzt sich zu seinen Füßen und hört ihm zu, was der zu sagen hat. Das ist Maria wichtig. Maria ist nicht das Leben dieser Welt wichtig. Und was sonst um sie herum passiert und was die Leute sagen und von ihr denken, das ist ihr herzlich egal. Sie will hören, was Jesus sagt und sie nimmt die richtige Haltung ein. Sie setzt sich zu seinen Füßen. Es gibt so ein Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Vielleicht kennen das unsere alten Schwestern noch. Da gibt es irgendwo diese Zeile, sitzen zu Jesu Füßen, wie Maria tät. Ja, du nickst auch, du kennst das. Das wäre der Wunsch des gläubigen Christen, zu Jesu Füßen sitzen. Und wisst ihr, dann geht es ja hier weiter. Martha. Die war bestimmt eine ganz Liebe. Wisst ihr, ich kann gar nicht unterstellen, dass das jetzt irgendwie, dass die Haare auf den Zähnen hatte oder sowas. Wisst ihr? Die ist uns auch menschlich total sympathisch. Wisst ihr was? Mir auch. Ne? Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Wisst ihr, was da steht für Bedienung im Griechischen? Da steht Diakonie. Und wisst ihr, hier steht ja nicht, die hat jetzt sich gekümmert, dass da mal was zu trinken auf dem Tisch steht und dass sie auch mal ein bisschen essen können, weil die ja Hunger haben. Die macht die haut rein, so sagen wir es ja heute manchmal. Die gibt jetzt richtig Gas. Die kümmert sich so sehr um diese Dinge, dass die keine Zeit hat, Jesus zuzuhören. So wichtig ist ihr das. Sie hält es für wichtiger, hier zu machen und zu tun und beschäftigt zu sein, alles Mögliche zu leisten, anstatt sich wie ihre Schwester zu Jesu Füßen zu setzen und ihm zuzuhören, was er zu sagen hat. Mensch, Leute, hier kommt kein Wanderprediger. Hier kommt kein Missionar, hier kommt Jesus. Und jetzt macht sie noch etwas, jetzt muss man sich mal überlegen, was die Frau macht. Die nehmen wir jetzt mal als Gegenüber für dieses Bild, dass wir das Gegenteil mal sehen. Hier steht jetzt, und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jetzt muss man sich vorstellen, da sitzt Jesus, der Herr der Herren sitzt da, der Fürst des Lebens, der mit dem Vater die Welt geschaffen hat und die Frau, dieser Mensch, sind wir Männer, sind ja nicht besser, ne? Die kommt jetzt dahin und sagt, sag mal, Jesus, interessiert dich hier eigentlich gar nichts? Was soll denn das eigentlich? Sag mal meiner Schwester was. Du musst jetzt was tun, was ich dir jetzt sage. So muss ich mal überlegen, was die Frau macht. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Und dann, das ist ja das genaue Gegenteil von ihr jetzt. Wisst ihr, Jesus ist ja nicht sauer. Der beschimpft sie nicht, der rastet nicht aus, der wird nicht ungeduldig oder ungehalten oder so etwas. Wir sehen das gleich im Johannesevangelium. Der hat sie wirklich lieb gehabt. Wirklich, die waren ihm wirklich wichtig, auch die Martha, der hat die gern gehabt. Und er sagt zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Sie sagt es nochmal, die hat sich ja nicht gekümmert, dass die was zu essen haben und ein Getränk auf dem Tisch steht. Die hat geschafft und gemacht und getan und da war noch nicht genug, da muss sie noch mehr machen. Sie kennt sowas so, dieser Ausdruck Hans Dampf in allen Gassen. Ne? Das hast du manchmal in der Gemeinde auf diesen, manchmal gibt es auch Engpässe kurzzeitig, da musst du halt viel machen. Ne? Nächste Woche sind wir alle dran. Das kann auch mal vorkommen, aber das darf nicht normal sein. Ich tanze doch nicht auf allen Hochzeiten in der Gemeinde. Ich habe meine Aufgabe, meinen Dienst und dann tue ich den treu und vertraue Gott, dass er den Rest tut. Das ist die normale Haltung. Und dann gibt es immer Leute, die müssen ja überall mitmischen. Und wisst ihr, ganz ehrlich, wir finden ja noch, das sind die Helden der Gemeinde. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Der Jesus sagt uns, wisst ihr, das Rumrennen und Schaffen und Tun und Machen, das ist gar nicht das, was mich interessiert. Sondern jemand, der sich zu meinen Füßen setzt. Das ist mir wichtig. Der mir zuhört. und zu den Füßen Jesu sitzen, das haben wir eben gesehen, zu den Füßen geht man ja nur, wenn man demütig ist. Wenn man sich genau bewusst ist, wen habe ich da eigentlich vor mir? Und dann geht das ja mit den drei Geschwistern hier noch weiter. Johannes 11, da lesen wir mal ein paar Verse draus. Und mir geht es jetzt weniger um den Lazarus, der ja da von den Toten auferweckt wird. Das wäre ja noch eine ganz interessante Figur. Sag mal, kennt ihr irgendeine Bibelstelle, wo Lazarus zitiert wird? Der sagt nie was. Kann man sich ja mal Gedanken drüber machen, was das für eine Figur ist. Aber wir bleiben heute mal mehr bei Maria und ein bisschen bei Martha. Johannes 11 ab 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Also hier haben wir diese Verbindung jetzt zu dieser Maria. Wir sehen aber gleich, es gibt im Johannesevangelium gleich die Stelle, ein Kapitel weiter, wo sie das selber tut. Lesen wir gleich nochmal rein. Deswegen sagte ich ja, wir wissen nicht genau, welche Maria in Lukas 7, oder welche Frau in Lukas 7 zu Jesus kommt. Ist für uns völlig egal. Wir müssen sehen, was tut sie, und dann müssen wir ihr nacheifern. Und hier dasselbe. So, jetzt ist dieser Lazarus, der Bruder, der ist krank. Als aber Jesus es hörte, Vers 4, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und wisst ihr, darum geht's. Wenn es darum geht, zu Füßen Jesus zu sitzen, dann geht es nicht, wie wir das schon gehört haben heute, geht es nicht um mich. Sondern geht es um ihn. Weil dann die Blicke zu ihm nach oben aufgerichtet sind. Dann ist er wichtig, ich bin doch nicht wichtig. Wisst ihr, ich habe ja auch manchmal Wünsche und Meinungen und Vorstellungen. Wisst ihr, ich glaube, Familienväter wissen das ganz gut. Du stellst dir manchmal was vor, aber du weißt schon vornherein, vergiss es, das wird hier sowieso nichts mit den Kindern. Und wisst ihr, diese Haltung wäre schön, wenn wir die alle auch immer mit in die Gemeinde nehmen würden, dass wir unsere Wünsche manchmal haben oder sagen, hier können wir es doch angenehmer, vielleicht bequemer gestalten, dass es vielleicht gar nicht wichtig ist, weil Gemeinde kein Hasenzüchterverein ist. Hier geht es um was ganz anderes. Nämlich, dass wir das hier gemeinsam tun, zu Füßen Jesu sitzen. Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Ist dir das aufgefallen? Da ist was komisch in dem Vers. Ein Name fehlt. Ich habe mir das überlegt, warum darf der Johannes hier von Gott her nicht schreiben, dass er die Geschwister Martha, Maria und Lazarus lieb hat? Warum wird Maria nur als die Schwester von Martha erwähnt? Wisst ihr, das werden wir gleich sehen. Zwischen Jesus und dieser Maria war so eine besondere Liebe. Oder so eine tiefe Liebe, sagen wir es mal so, nicht besonders, sondern tief. Diese Gegenseitigkeit, dass das hier völlig überflüssig ist. Vers 6, und als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und dann geht das hier mehr um Jesus und die Jünger, warum bleibt er da? Und er versucht ihnen das ja dann zu erklären, sie verstehen das nicht. Aber irgendwann gehen sie los, nachdem sie die Botschaft gehört haben. Also Jesus sagt es ihnen ganz frei heraus, der ist schon tot. Die Krankheit hat ihn schon umgebracht. Und dann erst kommen sie. Und dann lesen wir weiter, Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Also die kann schon wieder nicht still sitzen. Versteht ihr? Die sitzt nicht still, die läuft. Maria, die hat die Ruhe weg. Der Bruder ist tot, das ist schlimm. Das geht sie auch an, die ist echt traurig. Die weint. Und trotzdem schafft sie es, ruhig zu bleiben. Und ich denke, uns ist klar, warum sie das schafft. Weil sie ganz nah beim Herrn Jesus das Herz hat. Und die Martha, die ist ja, wisst ihr, die sind alle drei, das sind ja echte alttestamentlich Gläubige. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die zu den 120 an Pfingsten gehörten, die da den Heiligen Geist bekommen haben. Das waren jetzt nicht irgendwie böse, gottlose Menschen, das ist überhaupt nicht. Jesus liebt sie ja sogar ganz besonders. Ich glaube, der Hans-Peter Reuer, der ja schon beim Herrn ist, der sagte das ja irgendwann mal in seiner Predigt. Das war das Haus, wo Jesus immer seinen Kaffee und Kuchen hatte. Also, das war schon eine enge Beziehung. Das sind nicht irgendwelche gottlosen Leute oder auch die Martha, überhaupt gar nicht. Das ist keine böse Frau. Aber haltungsmäßig sehen wir jetzt gleich, ist Martha, die liebe Martha. die uns ja auch allen wertvoll sein darf. Wisst ihr, darum geht es ja gar nicht. Aber sie ist haltungsmäßig eine Vollkatastrophe. Als Martha nun hörte, Vers 20, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich kann die menschlich verstehen. Ne? Wenn jemand stirbt, das musst du erstmal verarbeiten. Und das kann auch einem Gläubigen passieren, dass er Gott einen Vorwurf macht. Das kann auch passieren. Menschlich können wir merkst du, die ist uns so nah wie ja sonst wenige Menschen. Wir sind doch immer sauer, wenn was passiert und empören uns darüber, wenn uns Unrecht geschieht oder zumindest aus unserer Sicht. Aber trotzdem ist Jesus der Herr der Herren und der Schöpfer der Welt. So spricht man eigentlich nicht mit ihm. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Und ich denke, ihr Bibelleser, ihr wisst ja, der wird ihn gleich von den Toten erwecken. Und das meint der Jesus hier auch so. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ich weiß schon, Jesus, du brauchst gar nicht weiterreden, ich weiß schon, was los ist. Wisst ihr, so sind wir Menschen, ja, wir Christen ja auch manchmal. Wir haben eine Frage: Darf ich das jetzt tun, darf ich nicht tun? Dann sind wir 2, 3 Bibelstellen und dann meinen wir, wir wissen die Antwort schon. Und das ist zu wenig. Das ist eine Marterhaltung. Jesus, ich habe hier mal was gelesen, ich weiß schon Bescheid, du musst jetzt nicht mehr zu mir reden. Ich muss jetzt nicht alle Bibelstellen suchen in der Bibel. Das ist schon alles okay, ich weiß schon Bescheid. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Also wir sind ja hier beim Zentrum des Evangeliums. Jesus stirbt ja und dann besiegt er ja wirklich den Tod. Und das ist hier, in den Evangelien läuft ja alles darauf zu. Das passiert ja bald. Und er fragt sie: Glaubst du, dass wer an mich glaubt, ewig leben wird, weil ich die Auferstehung bin? Was sagt Martha? Vers 27, sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der will ihr was ganz anderes sagen. Sie sagt: Ja, Herr, aber ich habe jetzt hier was anderes. Und so, wisst ihr, wir drehen manchmal einfach weg von dem, was Jesus will und meinen, das, was mir gerade passt, und wisst ihr, das ist der Kampf jeden Predigers eigentlich, dass ich nie predige, was mir jetzt passt, sondern ich das predige, was er gerade dran haben will. Und das ist ein Kampf. Und wisst ihr, das ist im persönlichen Leben ja auch so, dass wir uns nicht mit den Dingen beschäftigen. Wisst ihr, wir könnten ja jetzt auch Predigt machen, die Liebe Gottes. Ist schon Irrsinn, das in einer Predigt zu versuchen, ja, aber könnte man ja machen, um einen Überblick mal zu verschaffen, ein paar Aspekte zu zeigen, das könnte man ja wagen. Aber das geht ja nicht jedes Mal. Der Herr will uns ja noch viel mehr sagen. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester. Martha beendet das Gespräch. Nicht Jesus beendet das Gespräch. Er sagt jetzt nicht zu ihr: Wisst ihr, eben bei der Sünderin, Lukas 7, gehe ihr hin in Frieden. Die wartet doch gar nicht so lange, bis der Jesus ihr irgendwas sagt. Die sagt ihm das und dann dreht die um und geht. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Ich weiß nicht, aber ich habe nicht gelesen, dass er sie ruft. Manchmal wissen wir ja besser für die anderen, was der Wille Gottes ist, als sie. Und was sie in bestimmten Situationen zu tun und zu lassen hätten. Aber wisst ihr, in diesem Moment ist es nicht schlimm. Maria hört ja drauf und das ist nicht schlimm, weil sie zum Herrn Jesus geht. Und als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Wisst ihr, sie wartet so lange, bis sie gerufen wird. Sie hält es aus, dass sie nichts tun kann, dass sie da in der Trauer sitzt, ihr Bruder ist tot. Und ich weiß nicht, was das sozial und finanziell für die eine Rolle gespielt hat, dass der Mann im Haus tot ist damals. Und sie kann warten, bis Jesus sie ruft. Die hält das durch. Die dreht nicht am Rad. Die muss nicht schaffen und tun und irgendwas versuchen. Sie kann einfach warten. Und sie kann ja auch nichts dran ändern. Und sie bleibt ruhig und wartet, bis Jesus sie ruft. Dann beeilt sie sich aber, weil ihr der ja wichtig ist. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als Martha losgegangen ist, ist keiner mitgekommen. Weil die wahrscheinlich irgendwann gemerkt haben, da ist irgendwas Tieferes bei Maria. Die Martha ist super, aber bei Maria ist irgendwas Besonderes, also sagen wir mal so, noch etwas mehr besonders. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder. Wer hätte es gedacht? Für Maria gibt es keine andere Haltung, wenn sie ihm begegnet. Sie geht zu seinen Füßen, weil sie weiß, wer er ist. Sie fällt nieder zu seinen Füßen. Wisst ihr, das ist oft, kennt ihr das, den Ausdruck im Neuen Testament, der kommt ja gar nicht so oft vor. Wir benutzen den ja viel öfter, als er da vorkommt, verhältnismäßig. Anbeten. Da steht im Grunde genommen im Griechischen ein Wort, das nichts anderes bedeutet, als zu den Füßen fallen. Also Anbetung ist nicht diese Haltung, sondern diese Haltung. Das vor Gott einnehmen, diese Haltung, das wir immer Rechte anbeten, das tut Maria hier. Und spricht zu ihm her, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und na hoppala, das haben wir doch gerade schon gelesen. Wisst ihr, das Interessante ist hier, heute würden wir vielleicht modern sagen, da ist derselbe Satz im Raum, aber das Setting ist ganz anders. Die Umstände sind anders. Maria kommt nicht daher und sagt, oder kommt daher, die Martha ist sicher auch nicht dahergegangen, das war schon eine vernünftige Frau, gehe ich mal von aus. Aber sie kommt nicht hin und haut das dem Herrn Jesus vor den Kopf, sondern sie fällt erstmal zu seinen Füßen nieder und dann klagt sie es ihm. Das Interessante ist, im Griechischen, da stehen eigentlich ungefähr dieselben Worte wie da, nur in einer Übersetzung kommt das ziemlich gut raus, das heißt dann ungefähr so viel wie, Herr, wenn du hier gewesen wärst, er wäre nicht gestorben, mein Bruder. Die ist nicht einfach nur empört oder sowas oder macht hier einen Vorwurf, sondern sie klagt. Sie klagt ihm ihr Unheil, ihre Situation. Sie kommt zu ihm damit. Sie sagt dieselben Worte wie die Schwester im Grunde genommen und trotzdem was völlig anderes. Und wisst ihr, dann kommt hier was. Und das habe ich noch nirgends sonst wo in der Bibel so gelesen, was jetzt passiert. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Man wisst ja, das, was wir hier im Deutschen haben, das ist viel zu billig für das, was im Griechischen steht. Da steht eigentlich sowas wie für Seufzen, dass er heftig erregt wurde im Geist, also innerlich. Das hat ihn wirklich tief bewegt. Und wenn hier steht, dass er davon bewegt wurde, also diese letzte Beschreibung in dem Vers, das heißt, er wurde eigentlich tief erschüttert von der Maria. Also das heißt wirklich sich sowas wie sich schütteln oder so. Als Tätigkeitswort kommt das manchmal vor, wenn Jesus jemanden heilt und dann sagt er ihm, er soll das nicht den anderen erzählen, sondern soll irgendwie erst zum Tempel gehen und da ein bestimmtes Opfer, das Mose geboten hat, bringen soll. Dann steht ja manchmal, ich glaube bei Luther, der hat das glaube ich gerne geschrieben, er drohte ihnen. Da steht dasselbe Wort. Also das hat ihn wirklich getroffen. Also vielleicht kennt ihr das, ich glaube, mich trifft der Schlag. Das ist vielleicht auch noch viel zu schwach für das, was der Jesus hier empfunden hat. Aber diese Haltung von der Maria, dass sie zu seinen Füßen fällt, weil sie sonst zu niemanden so sieht wie ihn, dass er ihr helfen könnte, niemanden für so wertvoll und wichtig sieht als den Herrn Jesus, dass sie ihm das Leid klagen kann. Das bewegt ihn wirklich tief. Und dann heißt es ja, wir lesen mal einfach weiter, 34, und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und dann heißt es, Vers 35, Jesus weinte. Also da steht jetzt eigentlich ein anderes Wort im Griechischen. Das ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen, dass die Bibel manchmal auch vielfältig spricht. Sie sagt nicht immer dasselbe Wort. Für weinen steht da eigentlich, ihm kommen die Tränen. Und wisst ihr, der weint doch nicht, weil Lazarus gestorben ist. Den sieht er ja gleich. Der geht dahin und ruft dahin und dann kommt er aus dem Grab und lebt. Der weint doch nicht wegen Lazarus. Dem kommen die Tränen wegen Maria. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du kannst mit deiner Haltung den Herrn Jesus zu Tränen rühren. Und wisst ihr, dieser große Gott, dieser König der Könige, dem sind wir so wichtig, dass es ihn bewegt, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist ihm wichtig, dass wir mit so einem Herzen zu ihm kommen. Und dann schlagen wir mal ein Kapitel weiter auf, Vers 12, und lesen da noch mal kurz rein. Und jetzt haben wir spiegelbildlich die Situation vom Anfang, wo die Sünderin in Lukas 7 kommt. Hier heißt es ja nämlich, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Und jetzt kommt historisch eigentlich ein Schub, der springt jetzt hier ein paar Tage weiter. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr Sonntag vor dem Passa, sondern Mittwoch, aber ist für uns erstmal nicht wichtig, nur dass ihr wisst, wo wir uns zeitlich bewegen. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Wer hätte es gedacht? Aber wisst ihr, interessant ist, hier steht nicht mehr, sie macht sich viel zu schaffen, hier steht jetzt nur noch, sie diente. Da wird irgendwas in ihrem Herzen losgegangen sein. Die war noch lange nicht fertig, aber ich vermute mal, dass da was passiert ist. Aber sie dient und trotzdem ihre Schwester, das sehen wir ja gleich. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Oder lagen heißt das ja eigentlich. Da nahm Maria einen Pfund echten köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Wo ist Maria? Wen wundert's noch? Zu Füßen Jesu. Und dann macht die etwas, ihr lieben Frauen, ich weiß ja nicht, aber Öl an lange Haare? Ziemlich schlechte Idee, oder? Kriegt das Öl mal raus aus den Haaren. Also das geht schon, aber das ist nicht so einfach. Und das ist für Maria kein Problem. Sie zerbricht hier dieses wertvolle Nardenöl, einen Pfund echten köstlichen Nardenöls. Und das war auch schrecklich teuer. Vielleicht war das mal die Rücklage für schlechte Zeiten, ich weiß nicht. Und das opfert sie dem Herrn. Und das, dann salbt sie in die Füße und dann geht sie mit den Haaren da dran, wo du denkst, Maria, komm, das ist doch mal ein bisschen genug Demut. Ne? Wir haben ja schon gesehen, der Pharisäer Simon stört sich, dass deiner an Jesu Füßen ist. Die Maria stört sich, die Martha stört sich dann auch einmal. Die macht es schon wieder. Und wisst ihr, jetzt kommt Vers 4 und das können wir uns merken. Wenn du und ich zu Füßen Jesu, wenn das unsere normale Haltung ist, auch im Alltag, irgendeiner wird sich dran stören und wird dir das Leben schwer machen. Weil das immer den Menschen angreift, der das nicht tut. Der fühlt sich immer persönlich angegriffen. Und Vers 4, da spricht Judas, Simon, Sohn des Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn auch verriet. Warum hat man das Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das ist doch so ein edler Mensch, oder, der Judas? So viel Geld für die Armen. Mann, die Leute immer mit ihrer Spenderei, denke ich da immer. Das sagt er aber nicht, weil sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Also das war sozusagen der Finanzbeauftragte der Jünger. Und er war das nicht, weil er so charakterstark war, sondern weil er sich den Dienst ergattert hat. Jesus hat es zugelassen. Und jetzt motzt er da. Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, aber jetzt meckert er da rum. In seiner falschen Haltung. Man hätte es doch Armen, guck mal, Armen geben, das ist doch so wichtig. Guck mal hier, die Füße Jesu schmiert sie da einmal ein und dann ist auch eh vorbei. Was soll das denn? Was ist denn das wert, Leute? Das ist doch im nächsten Moment schon vergessen. Ja gut, es steht hier und wir reden auch drüber, aber eigentlich ist doch voll die Verschwendung. Wird doch keiner machen. Wir gehen doch die 3 € Fußcreme kaufen, wenn wir sie denn mal brauchen und dann schmieren wir die halt ein. Aber doch nicht die anderen, oder? Dann nur lieber die eigenen Füße. Und da sehen wir wieder, dass hier mit Jesus ganz andere Dinge wichtig sind als uns. Dass ein ganz anderes Augenmerk liegt. Ihm geht es nicht um Geld, um schöne, besondere Werke. Ist mir mal aufgefallen, man hat mal über die Urgemeinde damals gesagt, das sind Leute, die tun dauernd Gutes und dann versuchen sie unbedingt zu verhindern, dass das jemand mitkriegt. Denen ist es nicht wichtig, dass man das sieht. Und wisst ihr, wenn der Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen, dann meint er damit nicht, dass sie euch sehen, die die guten Werke tun. Ich habe das einmal erlebt, ich war völlig perplex, saß ich mal in der Gemeinde am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Und in dieser Gemeinde war, der ist ja wahrscheinlich immer noch, ein Bruder, der hat war ranghoher Mitarbeiter in der Mission, also irgendwie ganz, hatte da viel zu verantworten und zu organisieren und zu machen und zu tun. Und die helfen im Osten Menschen, denen es nicht gut geht. Ich versuche das mal zu umschreiben, damit da nicht irgendwie jemand gleich rauskriegt, wer das war. Und da kann man Geld spenden und es gibt die Möglichkeit, das verwirrt mich immer schon, dass man dem Empfänger der Spende sagt, von wem das kommt. Jedenfalls hat er sich dann gedacht, er holt diese betreffende Schwester, die das Geld gespendet hat, vor die Gemeinde und sagt das vor der Gemeinde nochmal. Wisst ihr, da sind wir eigentlich genau hier. Da suchen wir wieder das eigene. Da machen wir Selbstdarstellung. Vor dem Herrn Jesus ist es doch egal, ob die Leute das sehen. Darum geht's doch gar nicht, dass sie mich sehen, wenn ich was getan habe, sondern dass sie das Werk sehen und ihn preisen und ihn sehen. Ist doch egal, wer es war. Aber so geht es dem Judas anders. Dem geht es um das Geld. Und geht es nicht darum, dass man zu Füßen Jesu ist. Das stört ihn. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wisst ihr, die Maria hat begriffen, worum es geht. Die hat, ich gehe mal davon aus, so wie der Jesus das formuliert, der war klar, der stirbt für meine Sünden. Dem geht es jetzt ans Sterben, wahrscheinlich noch ein paar Tage, dann ist er tot, wegen mir. Und das vergessen wir so leicht, worum es geht. Dass er für meine Schuld bezahlt hat. Das ist mir noch früher nie so sehr aufgefallen, wie eigentlich alles im geistlichen Leben davon abhängt, ob du darauf dein Augenmerk richtest oder nicht. Und diesen Blick kriegst du nur zu seinen Füßen. Wissensmäßig können wir das alles organisieren und uns eintrichtern und wir können das abfragen und sind uns wissensmäßig vielleicht auch sicher. Aber leben müssen wir es trotzdem. Es gibt so eine interessante Stelle, damit möchte ich mal schließen mit dem Gedanken. Es gibt so ein Gebet des Paulus in Epheser 3, was er für die Gemeinden betet. Dann heißt es, ja, und die Liebe des Christus erkennt oder zur Kenntnis nehmen, müsste man das eigentlich übersetzen, die Liebe übersteigt alles Wissen, die Liebe Jesu Christi. Da hat Luther sich mal die Freiheit genommen. Das steht jetzt in den Übersetzungen nicht mehr drin. Ich glaube, das ist Epheser 3, 19. Ja. Und da hat Luther mal übersetzt, dass die Gläubigen erkennen, dass Christum liebhaben besser ist als alles Wissen. Wissen ist gut, wenn es uns dahin bringt, dass seine Liebe viel größer ist und die Liebe zu ihm viel wichtiger ist. Dass wir da sitzen, wo Maria gesessen hat. Und dass wir Gott nicht sagen, so jetzt reicht's, weiß ich genug. Ich mache jetzt. Sondern dass wir viel mehr wichtig finden, dass vor ihm zu ruhen wichtiger ist als zu leisten. Und selbst das, was wir leisten, interessiert ihn sowieso nicht. Die Maria hat Öl gebracht und das ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Wir können ihm nur das geben, dass es ihm gefällt, wenn es von ihm kommt. Ich kann da nicht viel zu beitragen. Lasst uns noch aufstehen zum Beten.